Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Aufarbeitungskommission im Bistum Trier hat gestern ihren ersten Zwischenbericht zum Umgang mit sexuellem Missbrauch vorgestellt. Demnach gibt es im Zeitraum zwischen 1946 und 2021 aktenkundig 513 Betroffene sexualisierter Gewalt und 148 beschuldigte Kleriker. Im Studio ist nun meine Kollegin Christiane Florin, die diese Ergebnisse für uns einordnet. Frau Florin, es gibt juristische Gutachten verschiedener Bistümer, etwa der Bistümer Köln und München, und es gibt wissenschaftliche Studien. Jetzt gibt es den Bericht einer Aufarbeitungskommission. Was ist das?
Das ist tatsächlich etwas anderes als die Gutachten, die Bistümer selbst für viel Geld in Auftrag gegeben haben. Das merkt man schon an Äußerlichkeiten. Der Zwischenbericht hat nämlich netto nur 32 Seiten und eben keine 2000. Hintergrund ist eine Vereinbarung zwischen dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung und der Deutschen Bischofskonferenz. Demnach sollen alle 27 Bistümer Aufarbeitungskommissionen einrichten und diese sollen regelmäßig berichten. Und dieser Bericht, Zwischenbericht, liegt jetzt aus Trier eben vor. Und Aufarbeitungskommissionen arbeiten anders als Anwaltskanzleien nicht rund um die Uhr, sondern die Mitglieder machen das quasi nebenbei. 21 Sitzungen habe es im ersten Jahr der Trierer Aufarbeitungskommission gegeben.
Wer sitzt in dieser Kommission?
Die Kommission hat 7 Mitglieder, darunter 2 Betroffene, außerdem 2 Entsandte der Landesregierung, eine Psychologin, ein Historiker und die Archivarin des Bistums. Der Vorsitzende ist der frühere rheinland-pfälzische Justizminister Gerhard Robbers.
Die Kommission nennt sich unabhängig. Wie unabhängig ist sie denn tatsächlich?
Ja, unabhängig mit großem U. Wenn das so betont wird, ist Skepsis angebracht. Wie unabhängig ist eine Kommission, deren Mitglieder vom Bischof berufen werden? Das habe ich den Vorsitzenden Gerhard Robbers gefragt.
Wir fühlen uns vollständig unabhängig. Und würde irgendjemand uns sagen, was wir zu tun hätten, würden wir sehr scharf und sehr intensiv reagieren. Wir sind unabhängiges Arbeiten von Pike auf gewohnt und wir empfinden Unabhängigkeit als eine persönliche Verpflichtung und ich denke, dass wir das schon durchhalten.
Auf meine Nachfrage, ob der Bischof das Recht habe, Mitglieder abzulehnen, sagte Robbers.
Theoretisch hätte er das wahrscheinlich tun können, politisch nicht.
Ja, also gefühlt unabhängig, ohne es laut Satzung wirklich zu sein. Denn die Berufung durch den Bischof ist eben doch nicht nur eine Formalie. Er kann offenbar auch Nein sagen.
Welche Missstände kritisiert die Kommission?
Sie kritisiert, dass vielen Betroffenen Akteneinsicht verwehrt wird. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es saßen auch Betroffene gestern bei der Pressekonferenz im Saal, die da nochmal nachgefragt haben. Diese Forderung seitens der Betroffenen gibt es schon sehr lange, aber es tut sich eben nichts. Und meistens werden dann Datenschutzgründe angeführt. Und außerdem kritisiert die Kommission, dass das Verfahren zur Anerkennung des Leids, also die Zahlung für Missbrauchsbetroffene, zu kompliziert sei.
Werden in dem Bericht konkrete Fälle genannt?
Ja, 2 Fälle aus den 1950er bis 80er Jahren, also lange her. In beiden Fällen hat die Bistumsleitung die Täter versetzt, auch ins Ausland, und hat versucht, die der Strafverfolgung zu entziehen. Die Opfer waren sowieso egal und natürlich sollte auch nichts öffentlich werden. In einem Fall kam der Täter über das Hilfswerk Adveniat nach Paraguay und wurde dort sogar Generalvikar. Den Vorsitzenden der Aufarbeitungskommission habe ich dann gefragt, warum es nur alte Fälle sind, ob man dem aktuellen Bischof Ackermann oder seinem Vorgänger Reinhard Marx nicht auf die Füße treten wollte mit dem Bericht. Diesen Verdacht, dass hier hochwürdigste Herren geschont werden, hat der Robbers aber zurückgewiesen.
Zunächst ist zu sagen, dass obwohl diese Fälle ein Stück weit zurückliegen, Jahrzehnte, es immer noch Betroffene gibt, die heute noch leben und die mit diesen Fällen ihr Leben lang haben klarkommen müssen und heute immer noch sehr intensiv darunter leiden und ein großes Bedürfnis haben, dass das aufgeklärt wird.
Ja, also Rücksicht auf betagte Betroffene, die eine Aufarbeitung ihres Falles noch erleben sollen. Neue Fälle sollen in späteren Berichten drankommen, aber das dauert, was für amtierende Bischöfe ja sehr praktisch ist.
Heißt das, der aktuelle Bischof Stefan Ackermann kommt in dem Bericht nicht vor?
Doch, er kommt vor, aber nicht in dem Sinne, dass auch ihm täterschützendes Verhalten vorgeworfen wird wie seinen Vorgängern. Ich hatte hinterher Gelegenheit, den Bischof zu fragen, ob er erleichtert ist, weil die Aufarbeitungskommission seine Amtszeit noch nicht so genau angeschaut hat. Und dazu sagt er das.
Es ist ja der erste Zwischenbericht der Kommission. Das heißt, meine Amtszeit wird ja noch drankommen. Also insofern ist das jetzt nicht für mich ein Punkt der Erleichterung, auch wenn es natürlich schon Hinweise gibt, Empfehlungen auch jetzt das Handeln zu verbessern. Das finde ich aber gut, habe ich ja auch erwartet und habe ja auch immer gesagt, wir machen das nicht fehlerfrei, das ist ein Lernprozess.
Ja, also bisher ist die Kommission sanft zum Bischof. Sie lobt sogar die kooperative Zusammenarbeit mit dem Bistum.
Stefan Ackermann hat vor einigen Monaten den Klarnamen einer Betroffenen genannt, die nur unter dem Pseudonym Karin Weißenfels an die Öffentlichkeit gegangen war. Wir haben in dieser Sendung darüber berichtet. Wie geht der Bericht der Aufarbeitungskommission damit um?
Das wird in dem Bericht als Fehler benannt. Betroffene sollten selbst entscheiden, ob sie ihren Namen nennen, heißt es da. Aber es steht eben nicht da, es war ein schwerer Fehler oder es war ein Fehler, der nie passieren darf, erst recht nicht dem Missbrauchsbeauftragten der Bischofskonferenz. Und der Bischof habe das in einer internen Veranstaltung gesagt, das steht auch da. Also eine richtig scharfe Kritik ist das nicht. Stefan Ackermann sagte mir hinterher dazu:
Das war ein Fehler, dazu stehe ich und habe mich ja auch dafür entschuldigt. Insofern ist das auch richtig, dass die Kommission das nochmal benennt. Weil das ist mir schon auch deutlich geworden jetzt in den Monaten danach, wenn mein Handeln dazu geführt hat, Betroffene zu verunsichern, in dem Sinne, dass sie sagen, wenn das dem Missbrauchsbeauftragten passiert, was bedeutet das? Also habe ich dafür wirklich Verständnis. Insofern, wie gesagt, das war ein Fehler und das habe ich auch eingesehen und eingestanden.
Ja, das ist natürlich sehr katholisch. Mit einer Entschuldigung wird Schwerwiegendes, was eigentlich nie passieren darf, jovial weggewischt.
Inwieweit ist der Bericht auf den Fall Karin Weißenfels eingegangen, über den wir zuerst und dann viele andere Medien berichtet hatten? In der Süddeutschen Zeitung stand gestern, der Fall werde nicht genannt.
Das war ein kontroverser Punkt gestern. Darauf richtete sich auch die erste Frage in der Pressekonferenz. Dieser Fall Weißenfels wird tatsächlich nicht in dem Bericht genannt, sollte aber eigentlich, so hieß es vorher, prioritär behandelt werden. Im Fall Weißenfels geht es um eine Bistumsangestellte, die ein Kind von einem Priester erwartete. Der drängte sie zur Abtreibung und dessen Freund, auch ein Priester, riet ihr in der Beichte auch zur Abtreibung. Frau Weißenfels wurde von der Aufarbeitungskommission angehört. Es wurde ihr ein Text vorgelegt, der veröffentlicht werden sollte. Und mit diesem Text war sie nicht einverstanden. Sie wurde da, so stellt sie es da, als psychisch schwierige Person dargestellt, ohne aber, dass gesagt wurde, dass die Folge des Missbrauchs und dass das Verhalten der Bistumsleitung unter Marx und Ackermann die Ursache ist für eine psychische Erkrankung. Und auf die Frage, warum der Fall nicht vorkommt, hat sich der Vorsitzende auf die Vertraulichkeit berufen. Er sagte aber auch, die Zeitung habe etwas falsch dargestellt. Auf meine Rückfrage dann, was an dem Zeitungsbericht falsch sein soll, da sagte er, es sei eben nicht zutreffend, dass die Aufarbeitungskommission Frau Weißenfels vor die Alternative gestellt habe, entweder sie akzeptiere diesen Text oder es gibt eben in dem Bericht gar keinen Text über sie. Hören wir Herrn Robbers.
Wir haben nicht die Alternative gesagt, wir sagen entweder dies oder gar nichts. Eine solche Alternative hat es nicht gegeben.
Ja, nach der Pressekonferenz habe ich bei der Betroffenen, bei Karin Weißenfels, nachgefragt und sie sagt, doch, sie sei sehr wohl vor diese Alternative gestellt worden. Eine Änderung im Text sei ihr nicht erlaubt worden und aus mir vorliegenden Unterlagen geht auch genau das hervor. Also mein Eindruck ist, die Aufarbeitungskommission selbst bedarf in diesem Fall Weißenfels angesichts solcher Ungereimtheiten selbst der Aufarbeitung.
Ihre Bilanz fällt also negativ aus.
Ja, so pauschal will ich das auch nicht sagen. Ich glaube nur nicht, dass so etwas ans Licht kommt, was wirklich geschehen ist. Ohne Rücksichtnahme auf amtierende Bischöfe. Die Mitglieder der Kommission geben sich sicherlich Mühe. Sie sind ja auch längst nicht so gut ausgestattet wie Rechtsanwaltskanzleien. Deshalb zieht sich die Sache so hin. Und wenn man sich vorstellt, dass nicht mal in allen 27 Bistümern solche Kommissionen gebildet sind und dass die auch nur ein paar Fälle pro Jahr aufarbeiten können und das alles immer noch unter Federführung der Kirche, dann ist das ein langer Prozess mit bescheidenen Ergebnissen und, so ist meine Einschätzung, auch auf Kosten der Betroffenen.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war meine Kollegin Christiane Florin über den Zwischenbericht der Untersuchungskommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier.